Heute wird's richtig spannend. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Spezialitätenkaffee. Wir haben heute zum ersten Mal den Lukas von Kumpa bei uns zu Gast und gemeinsam sprechen wir über die Anfänge, die Arbeit in den Ursprungsländern, über Fairtrade, Bio und Nachhaltigkeit und auch über die Frage, wie sich der Kaffeemarkt in den nächsten Jahren verändern wird. Eine Folge mit ehrlichen Einblicken, echten Geschichten und ganz viel Leidenschaft für guten Kaffee. Holt euch einen Cappuccino, lehnt euch zurück und schnallt euch an. So, hi und herzlich willkommen, liebe Kaffeebären, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute eine ganz besondere Folge. Und zwar sitzen der Yannick und ich heute nicht alleine da, sondern mit dem Lukas von Kumpa. Das freut uns ganz besonders, dass wir das hinbekommen haben. Wir haben es ja schon ein bisschen länger mal vorgehabt, das Gespräch. Und jetzt haben wir endlich einen Termin gefunden, wo alle Zeit haben. Und ja, das wird, glaube ich, ein sehr besonderes Gespräch, weil mit Kumpa, können wir ja nachher vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, hat so ein bisschen unsere Geschichte auch angefangen. Ich weiß noch ganz genau, wo wir 2020 im WG-Zimmer vom Lukas in Tübingen gesessen sind. Und vielleicht werden wir die Geschichte noch ein bisschen vertiefen, wer weiß. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, hi Lukas, stell dich doch gerne mal unseren Zuhörern vor.
Hi Yannick, hi Fabi, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin der Lukas, ich bin 33 Jahre alt und ich bin einer der beiden Gründer von Kumpa und bin heute der Geschäftsführer von Kumpa. Und wir haben 2018 gestartet als Rohkaffee-Importunternehmen. Und heute importieren wir aus 6 Ländern, bald 7, Rohkaffee und stellen dadurch Verbindungen her zwischen Röstereien und Produzierenden und versuchen dadurch der Kaffeewelt etwas Neues hinzuzugeben, also Nachhaltigkeit, Menschlichkeit durch das Produkt Kaffee transportiert. Und ja, über die Jahre hat sich unsere Idee davon, wie wir das machen, auch immer mehr geschärft. Und wir freuen uns total, dass wir jetzt auch schon 5 Jahre euch beide kennen. Es ist natürlich besonders schön, wenn man so einen Weg zusammengeht und eines Tages noch im WG-Zimmer sitzt und zusammen träumt und Visionen hat, wie das Ganze aussehen soll. Und jetzt so nach 5 Jahren sitzen wir hier bei euch im Café, in der eigenen Rösterei und wir konnten irgendwie uns beide entwickeln und uns da auch beide gegenseitig unterstützen. Das ist natürlich ein Träumchen und deswegen freue ich mich auch ganz sehr, heute hier zu sein.
Ja, super, perfekt. Also das war schon mal eine schöne Vorstellung auf jeden Fall. Und ich kann mich tatsächlich auch noch ein bisschen dran erinnern oder eigentlich so ziemlich genau, wie wir bei euch im WG-Zimmer gesessen sind. Und damals, glaube ich, wart ihr in Peru aktiv. Und das war eure die erste Origin quasi, wo ihr Kaffee importiert habt. Mittlerweile, jetzt hast du gerade gesagt, 6 Länder. Und das finde ich einfach richtig krass, wie sich das bei euch entwickelt hat. Aber vielleicht mal noch eine Frage dazu. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr Rohkaffee importiert habt? Also hast du da irgendwie eine coole Story dazu?
Gute Frage. Ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht und ich will nicht zu sehr abschweifen, ne? Aber ich glaube, bei meinem Interesse für Gewürze und für Pflanzen und für Wald, das ging relativ zeitig schon los als Kind. Ich habe dann auch eine Gewürzsammlung aufgebaut und eine lange Liste und ich war sowieso immer gerne auch im Wald mit meinem Papa, der ist Naturfotograf. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass da schon so eine erste Faszination rückblickend da zu erkennen war vielleicht. Ja, aber ansonsten bin ich nach dem Abi erstmal Bankkaufmann geworden und das hat mich nicht so glücklich gemacht, nicht so erfüllt und deswegen bin ich nach der Ausbildung dann für ein Jahr nach Peru gegangen, also geflohen aus meinem tristen Bankkaufmann-Alltag und bin dann dort auch direkt im Amazonas gelandet, habe meinen Bruder besucht, so sehr, sehr tief im größten Wald der Welt und das hat mir total gefallen, hat meinem Leben dann auch eine neue Richtung gegeben. Und ich bin dann anschließend, nachdem ich meinen Bruder besucht habe, noch durch Peru gereist, war noch mal kurz in Brasilien, in Bolivien, in Ecuador. Aber Peru hat mich auf jeden Fall ganz besonders in den Bann gezogen. Und danach bin ich hierher gekommen, ins schöne Baden-Württemberg, nach 13 Monaten Reise. Und in Baden-Württemberg, in Karlsruhe, habe ich dann International Management studiert. Und da kam nach einem Jahr dann die Erkenntnis, hey, ich kann das, was ich im Bankkaufmann gelernt habe, nutzen, aber auch die Brücken nach Peru aufrechterhalten. Und ich kann sogar beides miteinander weiterentwickeln, durch Kaffee. Und eigentlich, das war so ein echt wichtiger Moment 2015, wo ich entschlossen habe, Kaffee ist genau das, wo ich alle meine Ziele mit erreichen kann. Ich kann einen Beruf erlernen, der mir richtig Spaß macht, wo ich auch auf das aufbaue, was ich schon weiß, und kann aber wieder zurückfinden in den Regenwald zu diesen besonderen Erfahrungen, besonderen Menschen, besonderen Orten und ja, kann da irgendwie meine eigene Geschichte formen. Und so ging es los. Also ab 2015 habe ich dann im Studium alles auf Kaffee ausgerichtet, habe ein Praktikum gemacht bei der Kooperative Aproeco. 2017, ich war 2016 für ein Semester in Kolumbien, habe dann 2017 einen Verein gegründet, mit dem wir Menschen in der Produktion unterstützen wollen. Die habt ja auch ihr schon mit unterstützt durch Spenden. Habe 2018 meine Bachelor-Thesis in Peru geschrieben und gleichzeitig Kumpa gegründet. Das heißt, während dem Studium dann also schon Verein gegründet, Unternehmen gegründet und ja, so ging das los. Das Unternehmen Kumpa ist auf jeden Fall auf Beziehungen in Peru und auf Erfahrungen in Peru gewachsen. Und auch das Wort Kumpa ist ein Richtungszeig nach Peru. Es kommt aus dem peruanischen Regenwald, steht also dafür für Compadre, Compatriota, Compañero. Eigentlich drei Wörter auf einmal. Also was wie Landsmann oder ja. Also es steht für große gesellschaftliche Kohäsion. Compadre ist der Patenonkel und der Mitvater, ne? Und Compatriota ist der Landsmann und Compañero ist der Kumpel. Und ja, Kumpa hat aber für uns auch bedeutet, es ist schön kurz, es ist einprägsam, man kann es in vielen Sprachen aussprechen. Es ist nicht an einen Ursprung nur gebunden, es ist nicht nur an ein Produkt gebunden, sondern es steht irgendwie für was Größeres. Und es steht für was, wo eigentlich irgendwie eine wohlgesonnene Beziehung schon wenig ist, um das zu zeigen, was Kumpa ist. Also es geht darüber hinaus, es ist schon, also es ist schon nicht mehr nur eine Beziehung, sondern es ist schon eine wohlgesonnene Beziehung, sogar schon fast Familie. Und das ist unsere Idee, dass wir halt auf dem Planeten so eine Menschheit sind und dass wir in dem Produkt Kaffee noch Beziehungen zeigen können, Beziehungen bauen können, die noch mehr zeigen, wie wir zusammengehören auf unserem Planet als Menschheit. Das ist das, was Kumpa für uns bedeutet, genau.
Okay, richtig, richtig cool. Und ich muss auch sagen oder dir zurückgeben, gerade die Arbeit mit euch, also mittlerweile seid ihr ja auch ein paar Personen, die bei euch mitwirken können oder dürfen. Und jedes Mal, auch wenn man mit euch irgendwas zu tun hat, wenn vielleicht mal was nicht perfekt geklappt hat, ihr findet immer eine Lösung, die Zusammenarbeit ist immer irgendwo auf Augenhöhe und das finde ich halt immer das Coole und deswegen arbeiten wir auch so gern mit euch zusammen. Also wir haben ja nicht nur Kaffee jetzt aus Peru von euch, sondern ja mittlerweile auch Vietnam und aus dem Kongo auch noch, genau. Und da kommen mit Sicherheit auch weitere dazu. Wir hatten vorhin ja auch wieder welche getrunken zusammen. Und ja, das finde ich total spannend. Aber vielleicht nochmal, um in den Ursprung zurückzugehen, was begeistert dich denn am meisten an eurer Arbeit mit der mit den Kooperativen, mit den Kaffeefarmern?
Das ist eine super komplexe Frage, ne, weil mich begeistert ziemlich viel in meinem Beruf. Ist mein absoluter Traumjob. Wir haben mit Peru gestartet, ne, 2018. Und unsere Mission ist, Menschen durch Kulinarik und Wissenschaft in Freundschaft miteinander zu verbinden. Das ist die Kumpa-Mission. Und für mich das, was mich am allermeisten begeistert, ist zu merken, dass diese Verbindungen schon bestehen. Das heißt, wo ich 2018 gedacht habe, wir müssen jetzt ganz viele Verbindungen herstellen, finde ich jetzt schon fast, wir müssen diese Verbindungen eigentlich nur zeigen und offenlegen und stärken und fairer und also stärker machen. Das ist das, was ich am faszinierendsten finde. wenn wir jetzt über unsere Origins reden, ne, über die Orte und über die Menschen, mit denen wir arbeiten, ist es total faszinierend, wie alles schon miteinander verknüpft ist. Ich habe in Peru zum Beispiel schon Geschichten gehört vom Negro Congo. Das ist dort eine Überlieferung, die sich peruanische Kaffeefarmer und Farmerinnen in den Hügeln erzählen über entlaufene kongolesische Sklaven aus den Zeiten, wo die Spanier Sklaven aus dem Kongo bis nach Peru gebracht haben. Das ist verrückt. Aber Kongo ist zum Beispiel auch mit Vietnam verbunden, weil vietnamesische Robusta genetisch aus kongolesischen Canephora-Linien entspringt. Okay. Und also das finde ich total verrückt, wie alles eigentlich schon miteinander in Verbindung ist. Ne? Und wenn man dieses große ganze Bild anfängt, so ein bisschen besser zu verstehen, ist gleichzeitig schockierend. Es zeigt ein ganz dunkles Kapitel der Menschheit auf, aber gleichzeitig zeigt es auch die großen Chancen auf, was man mit Kaffee noch wieder aufarbeiten und besser machen kann.
Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall jetzt schon mal für die coolen Einblicke. Man merkt auf jeden Fall, du hast da ein bisschen was zu erzählen, was, glaube ich, für unsere Community auch mega, mega spannend ist. Vor allem auch die, wie du es gerade so schön gesagt hast, die gesamtheitliche Perspektive. Wenn man die so ein bisschen einnimmt, ist schon krass, was sich da wirklich dahinter verbirgt zum Teil. Bevor wir jetzt auf die Ursprungsländer eingehen, wo ihr mittlerweile aktiv seid, lass uns doch nochmal kurz so ein bisschen über Peru sprechen, weil für die, wo es nicht wissen, unser Roast Bears Number One, deswegen heißt er ja so, ist tatsächlich unser erster Kaffee und das war auch gleichzeitig das Projekt, wo wir dann mit euch gestartet sind. Vielleicht kannst du da so ein bisschen drauf eingehen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das ist ja mit der Kooperative Aproeco. In Peru, das war, glaube ich, auch so eure Anfänge. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze dazu sagen.
Ja, super. Also vielen Dank auf jeden Fall auch, dass wir die Ehre haben dürfen, bei eurem Roast Bears Number One da mit diesem Kaffee vertreten zu sein. Wie du sagst, das ist unsere Geburtsstunde auch, dieser Kaffee. Wir haben nächstes Jahr 10-Jähriges mit der Aproeco-Kooperative. Das heißt, 2016 bin ich als rucksackreisender Volunteer-Praktikant in Aproeco gelandet. Ich wollte eigentlich 2 Wochen Praktikum machen in 3 Kaffeekooperativen in Moyobamba. Und Aproeco war die 2. Und ich bin dann in Aproeco geblieben, weil es mir so gut gefallen hat. Und weißt du, die haben mir einfach die Tür geöffnet und haben mich empfangen, total herzlich, wie einen Gast und wie einen Gleichwertigen bei sich. Und das ist Wahnsinn, wenn ich da jetzt heute zurückblicke, wie wir uns zusammen entwickelt haben. 2018 konnte ich mir dann überlegen, wo ich mein studentisches Praktikum machen kann, 2017, 18. Und da stand ich vor der Entscheidung und habe überlegt, okay, ich habe jetzt schon Kontakt in der Kaffeeindustrie, will ich vielleicht nochmal was ganz anderes, irgendwie Burundi, Papua-Neuguinea, Osttimor, will ich nochmal woanders irgendwie Kapitel aufschlagen? Und dann habe ich mir so überlegt, nee, ich finde die so cool bei Aproeco, ich habe dort schon Vertrauen, ich weiß, das wird dort eine super Sache und ich kann jetzt auch schon Weichen legen für eine längere Beziehung, indem man halt so nicht weiterzieht, sondern sagt, nee, diese ganzen anderen tollen Optionen lasse ich weg, sondern ich gehe jetzt gerade nochmal zu euch hin, weil so fangen wir jetzt an, echt eine Beziehung zu haben. Und das war dann eigentlich der Startpunkt, ne? 2017, 18, ein halbes Jahr dort zu leben, in der Kooperative. Und 2018 haben wir dann auch von dort unseren ersten Kaffee importiert. Und das war von den unseren ersten 9 Tonnen, die wir importiert haben, war das der größte Anteil. Ja, und dieses Jahr importieren wir 5 Container von Aproeco und die Kooperative hat sich mit uns zusammen entwickelt. Also 2018 war die in einer schweren Krise, nach einem Geschäftsführerwechsel, nach auch so ganz, ganz schwierigen Umständen. 2012 war dort der Kaffeerost, dann ging es auf einmal wieder hoch mit dem Preis. Es gab dort riesige Verwerfungen und der Jimmy und der Don Martin, die habt ihr, glaube ich, auch schon kennengelernt. Ich glaube, in Kopenhagen haben wir uns kurz getroffen, kann das sein?
Ich glaube nicht.
Schade. Ja, so die beiden, die waren dann dort das Geschäftsführer-Präsidentenpaar Und die sind schon 2021 dann auch, haben die Kooperative wieder verlassen, haben wieder den Weg geebnet für neue Führungskräfte. Aber das ist was, was mich gerade stolz macht, ne? Dass wir jetzt schon 9 Jahre uns kennen und auch so einen Führungswechsel überstanden haben zusammen mit APROECO. Ja, es ist einfach so eine besondere Beziehung. Nächstes Jahr feiern wir 10-Jähriges. Jetzt im Dezember besuche ich die Kooperative noch, also mal wieder. Und das ist total faszinierend, wenn man sieht, wo das dazu führen kann. Also, was man erreichen kann, wenn man sich so einander treu ist und versucht, Probleme miteinander zu lösen.
Ja, vor allem finde ich es auch so spannend, das sehen wir ja bei uns auch immer wieder mit Geschäftspartner. Eine gute Geschäftsbeziehung zeigt sich ja immer dann erst, wenn vielleicht mal die ersten Stürme aufziehen und vielleicht das eine oder andere nicht so funktioniert. Wie geht man dann wirklich mit der Situation um? Ja. Genau, das ist auf jeden Fall mega zu hören, dass das so eine nachhaltige Beziehung mit so viel Substanz dann letztendlich entstanden ist. Wo ich gern so ein bisschen einhaken würde, du hast jetzt gerade gesagt, ihr importiert seit 10 Jahren oder seit 2018 habt ihr die ersten Kaffees importiert. Das ist ja ein relativ komplexer Vorgang, so ein Import. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einen Einblick für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Wie läuft sowas ab? Also ja, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was erzählen dazu.
Also ich würde sogar sagen, das Importieren an sich ist kein Hexenwerk, ne? So, du kannst dann einen Agent damit beauftragen, mit dem Papierkram, das ist nicht so schlimm, aber ich sehe so 3 Punkte, die herausfordernd sind im Import. Das eine ist Finanzierung. Wer bezahlt es, wann, wo? Wie geht dann das Risiko über? Wie geht das Eigentum über? Wer ist ab wann für was verantwortlich? Das heißt, wie finanziert man das Ganze, ne? Weil du musst ja verstehen, in Peru, da ein Farmer erntet, ein Farmer, der fermentiert, depalpt, wäscht, trocknet den Kaffee und dann gibt er den irgendwann aus der Hand, damit er vielleicht nach Deutschland geht oder irgendwo hin. Aber der will ja seine Ware aus der Hand geben und dann auch Geld dafür haben. Aber dieser Moment, wenn der Farmer oder die Farmerin den Kaffee aus der Hand gibt, liegt ja zum Teil ein halbes, dreiviertel Jahr vor dem Moment, wenn ich den hier erstmal empfange. Und liegt schnell 1,5 Jahre vor dem Moment, dass ihr den empfangt als Rösterei. Und liegt schnell 2 Jahre vor dem Moment, bis jemand wirklich den Kaffee dann trinkt da draus. Ne? Und das ist ein riesen Zeitraum, der finanziert werden muss. Und in diesem Zeitraum gehen Leute Risiken ein. Und in diesem Zeitraum ist ein maßgeblicher Anteil dieser Risiken Qualität. Das ist das Nächste. Also wie genau spezifiziere ich die Qualität? Wer steht dann auch dafür gerade, dass diese Qualität so auch eingehalten wird? Wie geht man damit um, wenn jetzt das nicht den Qualitätsvereinbarungen entspricht? Auch überhaupt, ne? Wie detailliert beschreibe ich die Qualität? Weil wenn ich die ganz, ganz genau detailliert beschreibe, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es dann nicht genau passt. Also was ist da das richtige Maß? Wenn ich die Qualität nicht beschreibe, dann kaufe ich die Katze im Sack. Und wenn mir irgendein Dreck geschickt wird, dann kann ich auch nichts sagen. Aber wenn ich jetzt einen 500-seitigen Katalog mache, was die Qualität ist, dann ist es auch unfair, weil dann gebe ich mir ja super viel Macht, um dann nachher was wieder zurück zu verhandeln und Regress-Anforderungen zu stellen. Das heißt, das ist sowas, was auch durch die Lieferkette, finde ich, ein bisschen anspruchsvoll ist. Und das Dritte ist Abnahme, also Kundschaft für diesen Kaffee. Weil wenn ich jetzt Kaffee importiere, also entweder ich arbeite gleich mit euch zusammen, was zum Beispiel in Vietnam finde ich das ganz toll, da sind wir auch dazu gezwungen durch die großen Vorfinanzierungen, aber da ist es schon toll, wie wir mit den Kunden und Kundinnen zusammen jetzt schon dieses Commitment eingehen, ne, dass man sagt, okay, wir finanzieren jetzt auch den Kaffee, wir fixieren jetzt den Preis und die Qualität, wir geben es weiter an die Produzierenden, aber das funktioniert ja nicht bei jedem Kaffee so. Und wenn ich jetzt 20 Tonnen Kaffee importiere, dann muss ich auch wissen, also wer nimmt den dann nachher ab? Ich werde den nicht selber alleine trinken. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel eine Rösterei sich auch überlegt, ja, ich überlege selber zu importieren, da kommt man ganz schnell zu diesem Punkt. Ne? Wie viel importiere ich, wie sinnvoll ist es und wie sicher ist auch die Abnahme. Und das sind so die 3 Sachen. Weil ansonsten, was Papierkram ist und irgendwelche Audits, Phytosanität, Organic, ich glaube, das lässt sich alles regeln. Da kann man sich auch Services dazu kaufen. Aber die großen Fragen sind Finanzierung, Qualität und Kundschaft.
Ja, ich finde es total spannend, weil gerade das Thema Finanzierung, glaube ich, ja, also ich kann mir das vorstellen als brutal riesen Berg, den man, den ihr quasi da erstmal teilweise ja auch vorfinanziert. Und wir haben ja jetzt öfters schon mit euch das so gemacht, dass gerade Vietnam, hast du angesprochen, wir dann teilweise 50% oder einfach teilweise Teil schon vorfinanziert haben oder euch schon früher bezahlt habt, damit ihr wahrscheinlich auch liquide Mittel habt, um dann mit den Kaffeefarmern, Kooperativen da auch schon, ja, sag mal, Geld schon früher zu überweisen, sage ich mal. Ist das so, wie ich das jetzt gerade beschreibe, oder ist das nochmal ein bisschen komplexer dann?
Also, es ist ziemlich so, wie du es gerade beschreibst. Aber es ist sehr komplex, weil das auf der ganzen Welt unterschiedlich ist. Und ich finde das ziemlich interessant, weil das ist zum einen ein Merkmal von Spezialitätenkaffee. Bei hochwertigem Kaffee, da haben die Produzierenden eine größere Macht. Bei niedrigwertigem Kaffee, da hat eigentlich die Einkaufsseite viel Macht. Die sagt, kaufe ich oder kaufe ich nicht, dann mach mir halt einen guten Preis. So. Wenn aber ein sehr hochwertiges Produkt ist, dann gibt es da vielleicht viel Kundschaft, die danach sucht. Ne? Und die Produzierenden können sich aussuchen, wenn sie das verkaufen. Und so sehe ich das jetzt aktuell in Südostasien und auch in Vietnam ganz besonders. Also da gibt es eine total florierende Spezialitäten-Kaffeeindustrie und da haben einfach Produzierende eine sehr große Macht. Und Farmer und Farmerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, wie der Mr. Toy, oder Sanya oder der Mr. Quang, die produzieren so tolle Kaffees, ne, die gibt es auch im Markt in Japan, in Südkorea, in USA oder in Vietnam selber. Und da ist es ganz einfach so, wenn ich denen nicht die Kohle rüberschiebe, ein halbes Jahr vorher, dann gibt es den Kaffee nicht. Das heißt, aber das ist ja was super Tolles. Ne? Wir kommen aus so einem super postkolonialen Produkt, wo eigentlich immer Kolonien für uns schuften mussten und dann haben die das uns nach Europa geschickt. Wir haben das hier getrunken. Bezahlung gab es entweder gar nicht, weil es Zwangsarbeit war, oder halt dann irgendwann später. Und jetzt ist es toll, dass man auch aus diesem System ausbricht durch Spezialitätenkaffee. Und das so ist, dass Cash for Work, weißt du? Das ist eigentlich was eine interessante und tolle Bewegung. Das ist was, was wir eigentlich wollen mit Spezialitätenkaffee, ne?
Ja, okay. Nee, richtig, richtig cool. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass auch die einzelnen Länder, hattest du vorhin ja auch schon gesagt, komplett unterschiedlich sind. Also die Zusammenarbeit ist unterschiedlich. In welchen Ursprungsländern seid ihr denn jetzt genau aktiv? Du hattest vorhin gesagt, 6 Stück sind's. Ja, vielleicht kannst du da mal zu sagen, welche Ursprungsländer und vielleicht auch ganz kurz und knapp, was, sag ich mal, jedes Land so ein bisschen besonders macht.
Gerne. Also, in Peru ist alles losgegangen. Ne? Daher kommt das Wort Kumpa. Das sind bis heute noch unsere wichtigsten Beziehungen, unsere längsten. Und die machen auch unser größtes Volumen aus. Wir importieren von dort Arabica-Kaffee und auch jetzt schon Canephora-Kaffee. Voll spannend. Also wir promoten die Diversität von Coffea-Spezies. Und in Peru gibt es tatsächlich schon seit 1980 Canephora. Die war lange durch den Terrorismus und den bewaffneten Konflikt so ein bisschen in Vergessenheit, seit den 2000ern wird es wiederbelebt und wir sind jetzt sehr stolz drauf, da auch mit Teil davon zu sein. Aber Großteil ist Arabica-Kaffee. Wir haben auch Organic-zertifizierten Arabica-Kaffee. Wir arbeiten mit kooperativen Lot und aber auch mit Microlots. So, das ist Peru. Es ging weiter 2020 mit Vietnam. Und in Vietnam haben wir auch gleich das Glück gehabt, auf den Mr. Toy zu stoßen. Also auch mit richtig hochwertiger Fein-Robusta zu arbeiten. Aber heute arbeiten wir in Vietnam mit 3 Spezies, mit Arabica, Canephora und De Wevre Liberica. Ne? Das sind jetzt seit 2 Monaten sind es mehrere Spezies, aber Liberica De Wevre ist also der Kaffeebaum, der kann bis zu 20 Meter hoch wachsen. Mhm. Und ich bin so froh. Ich war selber noch nie in Vietnam. Der Daniel war schon, mein Mitgründer, der Paul ist jedes Jahr unser Head of Quality, ich selber noch nie. Aber ich bin total fasziniert auch von Vietnam. Es ist das einzige Land, aus der wir so eine Coffea-Diversität kaufen. Und die Qualitäten, die dort entstehen, sind für mich ein Beweis dafür, dass Südostasien ist ein neuer Hotspot für Spezialitäten-Kaffee. Es zeigt die Richtung an. So total begeisternd. Bin ich total, ja, total geflasht. Cool. Es ging dann weiter mit der Demokratischen Republik Kongo. Wir haben schon seit 2018 versucht, mit der Demokratischen Republik Kongo zu arbeiten, mit der Insel Ichwi auf dem Kivu-See. weil wir hatten da aus Karlsruhe über Engineers Without Borders hatten wir da Kontakte hin. Die haben dort eine Wasserkraftanlage auf die Insel gebaut. Es hat aber noch Zeit gebraucht, weil dann kam 2020 die Pandemie. Da konnten wir so ein hohes Risiko nicht eingehen, mit Kongo zu starten. 21, 22 gab es eine Preisverwerfung, die Pandemie auch noch nicht ausgestanden. Ich hatte für 2020 schon Flüge und auch ein Visum. Und die Pandemie hat mir die Reisepläne kaputt gemacht. 2021 war dann der Daniel dort auf der HB-Insel. Wir haben dann angefangen, mit This Side Up Coffee zusammen zu importieren. 2023, ja, dieses Jahr wollen wir von dort auch importieren. Wir haben einen Vertrag unterschrieben, aber leider hat sich die Situation dort total zugespitzt. Also seit Anfang des Jahres haben dort M23-Rebellen weite Gebiete erobert. Es gibt dort so schwere Gefechte, mehrere Millionen Vertriebene. Es ist ja eine humanitäre Krise, die gibt es schon seit 30 Jahren. Es ist aber eine, über die niemand redet. Es ist eigentlich vom Ausmaß und von der Dramatik genauso schlimm wie Gaza und Ukraine. Das ist aber einfach was, worüber man hier nicht redet, leider. Ja, wir wollen die Menschen dort unterstützen. Wir glauben, das ist ein Kaffee, der den größten Impact haben kann. Wir können dort wirklich eine wirtschaftliche Alternative bieten in einem Gebiet, wo Hunger herrscht und wo Kinder zu Kindersoldaten werden. Aber es ist total riskant und immer ein bisschen unsicher. Seit diesem Jahr arbeiten wir auch in der westlichen Demokratischen Republik Kongo. Ich war im Juli dort, in Lukula und in Luki. Ich selber, mein Spitzname ist Luki, und als ich mitgekriegt habe, dass es eine Canephora-Linie gibt, die Luki heißt, war für mich ein neues Life-Goal unlocked. Und ja, ich habe gestern den Kaffee bezahlt. Ich hoffe jetzt echt, dass der ankommt im Januar. Unser erstes Canephora-Luki-Lot. Und also Demokratische Republik Kongo ist für mich der Wahnsinn. Ist für mich ein unmöglich, dass dort niemand drüber redet in der Kaffeeindustrie. Alle Robusta und Cornilons dieser Welt lassen sich auf die Demokratische Republik Kongo zurückführen. Die ganze brasilianische Kaffeeindustrie konnte nur so groß werden durch Sklaverei, durch Sklaven aus Zentral- und Westafrika mit vielem im Kongo-Becken. Das heißt, also für mich ist Demokratische Republik Kongo die Zukunft. Ist zwar eine Riesenherausforderung, aber ich bin total geflasht von DR Kongo.
Ja, krass, wenn man das mal so hört, wenn du das erzählst. Deswegen haben wir ja schon mit unserem Fruity Bears da einen Kaffee im Sortiment. Das ist ja der von der Demokratischen Republik Kongo, wo du gerade angesprochen hast. Und was mich auch so ein bisschen interessieren wird, wie findest du neue Kaffeefarmen? Mhm. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, klar, von der Aproeco haben wir deine Geschichte gehört, aber wenn du jetzt wirklich sagst, hey, ich will jetzt irgendwie in einem neuen Land vielleicht auch irgendwie den Kontakt herstellen, mal ganz blöd gefragt, wie sind das so die Steps oder wie gehst du da vor?
Das ist eine super Frage. Also wir haben jetzt über drei Länder gesprochen, Peru, Vietnam und Demokratische Republik Kongo. Genau, ich habe ja schon gesagt, in Peru ist diese Idee geboren. Demokratische Republik Kongo haben wir schon Beziehungen gehabt aus Karlsruhe, Engineers Without Borders, aus dieser Entwicklungshilfe-Netzwerk-Zusammenarbeit. Vietnam war wirklich eine richtige unternehmerische Entscheidung mit Daniel zusammen, wo wir gesagt haben, wir können nicht nur von Peru abhängig sein. Wir brauchen noch mehrere Standbeine, mehrere Beziehungen, um einfach so eine gewisse Resilienz in unserem Portfolio zu haben. Und der Daniel hat gesagt, ja, hier, ich bin jetzt im Urlaub in Vietnam, da gucke ich einfach mal, ob es dort auch Farmen gibt. So ging das in Vietnam los. In Peru ist es geboren, Vietnam war eine richtige unternehmerische Entscheidung, Demokratische Republik Kongo war was ein Traum von uns, der uns schon länger begleitet hat. Das nächste war dann Panama. Und Panama war so, zu dem Zeitpunkt haben wir schon gesagt, wir wollen unbedingt Canephora fördern. Wir haben Caneforum gestartet als Event, zunächst in Frankfurt, dann in der Schweiz. Und dadurch sind die Farmer von Kiva Estate auf uns aufmerksam geworden und haben uns angesprochen und gesagt, hey, wir sind hier in Panama, wir produzieren die beste Robusta aus Panama. Sagt, ja, zeig mal, komm, lass mal in Kontakt treten. Und das war dann so, es ergibt Sinn einfach. Es ist genau unsere Vision, Canephora zu fördern, da passt es. Ne? Junge, ambitionierte Leute aus Panama, ein Land, was total bekannt ist für Geisha und für die teuersten Arabikas der Welt. Da ist es total cool, aus diesem Land mit ambitionierten Canephora-Farmern zu arbeiten. Außerdem dann war das bei mir dann auch das Persönliche, wo ich gesagt habe, irgendwann so, ich habe jetzt Familie in Barranquilla in Nordkolumbien. Von dort aus ist es auch echt nah nach Panama. Das heißt, da muss ich nicht nach Papua-Neuguinea reisen und 40 Stunden unterwegs sein, sondern ich kann es mit einem Familienbesuch verbinden. Genau, und das heißt, wir machen das nicht auf der Weltkarte und überlegen das uns, sondern das muss so ein bisschen passen in unser Portfolio, in unsere große Vision und auch in unsere Lebensumstände. Ja, und so da hat es dann so den Lauf genommen. Es muss sich natürlich anfühlen. Es muss eine echte, gute Geschichte geben. Und jetzt, Peru, Vietnam, Demokratische Republik Kongo, Panama. Auf Brasilien sind wir gestoßen, auch durch unsere Canifora-Vision. Brasilien mit Conilon hat den Gegenentwurf zu Robusta. Conilon ist die einzige starke Canephora-Marke neben Robusta. Und gleichzeitig ist Conilon auch der direkte Verweis auf die Demokratische Republik Kongo, wo diese Canephora herkommt. Ne? Kommt aus Quilu und Quilu wurde phonetisch nach der Atlantikreise zu Conilon. Das heißt, also ich bin ein super überzeugter Conilon-Fan und ich glaube, Conilon wird der ganzen Industrie so richtig die Canephora-Diversität und die Macht von Canephora zeigen. Ja, und deswegen mussten wir da anfangen. Außerdem auch die Qualität hervorragend. Conilon, eine ganz andere Industrie, viel mehr ja, technifiziert, viel näher an der Wissenschaft, so viel mehr Kontrolle, viel mehr. Es ist eine total abgefahrene andere Identität. Und das sechste war dann El Salvador. War nochmal dann nichts mit Canephora. Das war einfach, die Christine ist auf uns zugegangen und wir haben sie schon lange gekannt. Und sie hat gesagt, ich habe das jetzt 10 Jahre gemacht, aus El Salvador Kaffee importiert, aber ich möchte es in der Form nicht mehr so alleine weitermachen. Und dann haben wir da verhandelt, uns kennengelernt und jetzt ist Christine Teil von uns geworden und ist auch was mich total stolz macht. Ne? Wir haben jetzt über Christine Beziehungen bei uns im Unternehmen zu der Familie Parkas, zu der Finca Las Mercedes, so zu echt Urgesteinen der Spezialitäten-Kaffeeindustrie und haben da nochmal die Arabica, also eine ganz interessante und schöne Arabica-Geschichte. Und es gefällt mir auch, dass wir da unsere Identität so schärfen, dass wir sagen, ja, natürlich promoten wir Diversität, wir finden Canephora super, und zwar so richtig, wir finden Liberica de Refre super, aber, liebe Leute, bedeutet nicht, dass wir Arabica jetzt nicht mögen. Also wir können auch Arabica total zelebrieren und dass wir jetzt was Neues total schätzen und lieben lernen, bedeutet nicht, dass wir alles, was bis jetzt da war, zum Teufel jagen. Ne? So, wir lieben die Beziehung, die Kaffee ist in El Salvador und können auch gleichzeitig Tiefland-Kaffee und Canephora fördern. Und jetzt die weiteren Origins, die dazukommen, also Indonesien kommt jetzt im Quartal 1, einfach weil Indonesien wie Vietnam auch selber schon so eine total weit entwickelte, diverse Kaffeeindustrie hat. Also wir kaufen dort Excelsa, die De Wefre Spezies, wir kaufen Canephora, Indonesien eigene Robusta-Linien, aber auch Canephora, die gepropft wurde auf Excelsa-Wurzelstöcke. Und das ist sowas, das ist einfach cool. Das ist richtungsweisend, klimaresilient, total innovativ und zeigt Produzierende, die mächtig sind. Ja.
Mega, mega. Also ich bin die ganze Zeit, ich habe eigentlich so viele Fragen so zwischendurch noch und so, wir haben uns zuvor so ein paar Gedanken natürlich gemacht und ich höre dir auf jeden Fall sehr gern zu, muss ich sagen, weil es total spannend ist und ich denke mir so, wenn man da jetzt weitermacht, dann sitzen wir übermorgen noch da, aber mega cool und ich glaube auch, dass das solche Insights total spannend sind für unsere Zuhörer. Aber ich würde jetzt mal so einen kleinen, also vom, ich sag mal, ja, du hast jetzt sehr viel erzählt über die ganzen Origins, und über deine Erfahrung bisher. Ich würde, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen einen Switch machen, auch zum Thema Qualität, beziehungsweise vielleicht auch, ja, sagen wir, vielleicht als Einstiegsfrage, wie lange dauert es eigentlich, wenn man jetzt so eine Ernte hat oder wenn man, sagen wir mal, den Kaffeeanbau hat, wie lange dauert es von der Ernte des Kaffees, bis der Kaffee dann wirklich, sage ich mal, bei uns in der Rösterei ankommt oder zumindest bei euch im Zentrallager. Das finde ich total spannend, weil die Frage kriegen wir halt in unseren Kursen oder auch hier vor Ort relativ oft.
Okay, ich werde als erstes vorneweg sagen, die Qualität des Kaffees beginnt nicht mit der Kaffeekirsche. Das heißt, wenn man jetzt über Qualität sich unterhält, dann beginnt diese Reise schon mit der Auswahl des Geländes, mit der Auswahl des Saatguts und mit der Pflege der Kaffeepflanze, bis es so weit ist, dass sie geerntet wird, ne? Und dann ab der Ernte wird geerntet, fermentiert. Das ist eine Sache von einen Tag bis 3 Wochen vielleicht, wenn so ein paar ganz mutig sind. Dann wird getrocknet, 2, 3, 4 Wochen. Und dann kann der Kaffee eigentlich, ne, gehalt werden, selektiert werden, verpackt werden und verschifft werden. Und dann dauert es vielleicht mal noch 1, 2 Monate, ist der Kaffee da. Das heißt, wenn es schnell gehen muss, kann eigentlich ein Kaffee nach der Ernte in 5 Monaten hier sein, würde ich sagen.
Okay, cool. Halt
eigentlich, ne?
Okay, weil du hattest gerade auch noch gesagt, dass die Qualität damit beginnt, erstmal, wo pflanze ich die Kaffeepflanzen an und sage ich mal, wie pflege ich die auch? Es ist ja auch so, wenn man jetzt neue Pflanzen anpflanzt, dann dauert es ja auch eine Weile, bis die zum ersten Mal wirklich Kaffeekirschen eben ausbilden, die man dann ernten kann. Wie lange dauert sowas grob? Also kannst du sowas, vielleicht ist es auch nochmal unterschiedlich zwischen Robusta, Cannephora und eben Arabica?
Ja. Also früher war das so, dass eine Pflanze so 6, 7 Jahre gedauert hat, gebraucht hat, bis sie eine richtige Ernte produziert hat. Das sieht man auch noch an solchen Boom-and-Bust-Zyklen in den historischen Daten. Weil das dann auf dem Weltmarkt so war, Kaffeepreis war ganz hoch, alle haben ganz viel Kaffee gepflanzt und dann 7 Jahre später haben diese ganzen globalen Pflanzen produziert und dann dadurch war wieder ein Überangebot, der Kaffeepreis ist total gesunken, dann haben wieder Leute ihre Kaffeepflanzen abgehackt, dadurch wurde wieder verknappt und dann ist der Preis wieder nach oben, das heißt, da gab es immer so ein zyklisches Verhalten, aber das ist jetzt nicht mehr so doll, es geht jetzt auch schneller, also mit modernen Kaffeepflanzen so 3 Jahre bis zur ersten Ernte, 5 Jahre bis zur ersten richtigen Ernte und so, ich denke, mit 7 bis 10 Jahren gibt es den Höhepunkt der Erntefähigkeit.
Okay, perfekt. Und wie ist das, wenn, also du sagst 7 bis 10 Jahre der Höhepunkt, wie lang kann so eine Kaffeepflanze dann die Kirschen ausbilden? Wann ist das sozusagen zu Ende? Wann ist die zu alt, dass einfach nicht mehr viel passiert? Gibt es das auch?
Also ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, wenn man der Pflanze Nährstoffe zufügt und Wasser und die pflegt, also auch mal zurückschneidet, vielleicht sogar bis ganz nach unten, dann kann die sehr, sehr lange produzieren, also viele, viele Jahrzehnte. Das Ding ist, viele Farmer und Farmerinnen machen das halt jetzt nicht ganz so lang, weil irgendwann gibt es auch bessere Pflanzen, neue Resistenzeigenschaften. Der Klimawandel erzwingt auch eine gewisse Änderung, ne? Eine Pflanze, die vor 60 Jahren gut gewachsen ist an einem Standort, wächst vielleicht heute nicht mehr so gut. Nicht wegen der Pflanze, sondern weil sich die Standorteigenschaften geändert haben durch Klimawandel. Also an sich könnte die Pflanze super lange produzieren, aber man ist eher dazu gezwungen, so alle 15 Jahre, vielleicht 10, 15 Jahre eine Renovierung zu machen von der Kaffeefinca und neue Varietäten zu setzen.
Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf das Thema Qualität eingehen, weil wir kriegen auch ganz oft ja die Frage, wie ist das mit der Qualität, und man spricht ja dann immer vom SCA Cup Score und wie geht ihr da zum Beispiel vor? Also erstens, wie sichert ihr die Qualität? Und zweite Frage, die mich auch noch interessiert, was macht für dich eine besonders gute Qualität aus?
Okay, nur noch ganz kurz zu dem vorher, ich bin kein Agronom. Das heißt, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Da gibt es Leute, die noch bessere Antworten haben. Okay, aber zur Qualität. Ich glaube, es waren 2 Fragen. Ich weiß vor allem noch gut die zweite.
Die zweite, was für dich?
Was für mich Qualität ist.
Was für dich, und die erste, wie ihr das quasi sicherstellt, dass ihr eine gute Qualität
habt. Super. Also wir machen Weiterbildungen und sind da auch echt ehrgeizig und ambitioniert, um uns mit den Besten der Welt zu messen, was Qualitätseinschätzung angeht. Der Paul, unser Head of Quality, der ist Q Robusta Grader. Und wir graden viele, viele Kaffees. Das heißt, wir versuchen da einfach auf international etablierte Standards zurückzugreifen, damit wir uns möglichst gut global verständigen können bezüglich Qualität. Der Paul ist Q Robusta Grader, die Christine ist Q Arabica Graderin. Ich bin International Judge beim Cup of Excellence. Also ich war letztes Jahr das erste Mal in der Kalibrierungsrunde als Observer und jetzt in 2 Wochen bin ich in Brasilien dann das erste Mal vollwertig mit dabei. Aber das heißt, da haben wir einfach verschiedene Qualifizierungen, die zeigen, wir kennen uns aus mit Qualität und die erfordern das auch. Ne? Also wenn der Paul oder die Christine solche Retakes dann nicht bestehen, dann gibt es Aufholbedarf, dann müssen wir uns wieder bilden. Oder wenn ich jetzt beim Cup of Excellence, wenn da meine Ergebnisse die ganze Zeit ausschlagen, dann klopft man mir auf die Finger und sagt, nee, du, guck erst mal. Das sind für uns Instrumente, um zu schauen, verstehen wir Qualität? Also wir fragen uns das und prüfen das. Und was ist für mich eine gute Qualität, eine hervorragende Qualität? Also für mich ist eine hervorragende Qualität potenziell in jeder Coffea-Spezies möglich. Und ich denke, dass eine hervorragende Qualität aus einer Kette vieler kleiner Entscheidungen entsteht. Und das ist genau, wie ich es gerade gesagt habe. Wo pflanze ich was? Wie pflege ich? Wie fermentiere ich? Wie ernte ich? Wie halle ich? Wie selektiere ich? So Selektion auch ein super wichtiges Thema, finde ich. Es ist total spannend. Hervorragender Kaffee muss super selektiert sein. Und wenn man dann so über die Eigenschaften in der Tasse redet, ist für mich ein hervorragender Kaffee natürlich ein süßer. Süßer ist auf jeden Fall ein Qualitätsfaktor. Aber danach wird es bei mir schon ziemlich weit. Also für mich kann auch zum Beispiel ein holziger Kaffee gut sein. Weil einfach bei Canephora, die hat vielleicht so eine leichte Holzigkeit. Aber wenn man die halt super toll prozessiert, dann kann es auch eher so eine Würzigkeit sein oder eine Nussigkeit. Und wenn die gepaart ist mit viel Süße, dann schmeckt das uns Menschen. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, also ein exzellenter Kaffee für mich, der muss süß sein, kann aber ansonsten mit vielen anderen Geschmacksdimensionen gepaart sein. Sauer kann auch Umami sein oder auch ein bisschen salzig, kann sauer sein. Von allem ein bisschen was, aber der sollte in meiner Geschmackserfahrung von Anfang bis Ende mich gleichmäßig überzeugen als exzellenter Kaffee. Das ist für mich auch was. Ne? Also der fängt nicht toll an und lässt voll nach oder der ist nicht einer, der erst lecker wird, wenn er kalt wird, sondern von Anfang bis Ende durchgehend. Muah.
Richtig cool. Ich musste auch noch mal kurz einhaken, weil das fällt mir jedes Mal auf und der Franzi ist letztens auch beim Rösten aufgefallen, Thema Selektion. Mhm. Und es ist der absolute Wahnsinn, wie krass gut die vietnamesischen Kaffees selektiert sind. Ich habe noch keinen einzigen Stein dort gesehen, das ist so das eine. Und es ist, also das Bohnenbild, sensationell. Und da muss man einfach mal sagen, die Arbeit dann von Mr. Toy in dem Fall, brutal gut. Und das, wie gesagt, vor kurzem hat es die Franzi erst wieder gesagt beim Röschen, oh, du Janik, das ist der Hammer. Also der, wie die aussehen. Und wir jedes Mal denken wir uns, ja, absolut ist so. Ja. Und so gleichmäßig. Und ich denke, daher kommt auch dann der gute Geschmack. Also, oder zumindest ist es ein Teil davon. Und das ist mir, wie gesagt, oder ist uns wieder kürzlich aufgefallen. Das wollte ich jetzt nochmal dir zurückgeben, weil ich glaube, da habt ihr echt einen mega guten Partner oder auch die anderen Partner aus Vietnam. Ich finde es krass. Also das ist mir bei keinem anderen, also wir haben ja auch Kaffee aus Brasilien. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so krass ist es mir noch nie aufgefallen. Und das finde ich echt sensationell. Ich weiß nicht, ob du die Rückmeldung vielleicht auch schon von anderen Röstereien bekommen hast, aber finde ich echt cool.
Also vielen Dank erstmal für die Rückmeldung. Ich werde die einfach direkt weitergeben. Ne? So, da die Lorbeeren, die gehören nicht mir, die gehören auf jeden Fall den Produzenten. Und ich finde es total, zum einen ist es eine super Erfahrung, wenn man den Sack aufmacht oder dann noch später die geröstete Verpackung. Wenn man das sieht, wie schön gleichmäßig das aussieht, ist es schon so eine erste Information ans Gehirn, dass das wahrscheinlich gut ist. Das ist schon mal das Erste. Aber ich will auch sagen, schau doch mal an, wie Vietnam jahrelang für schrottigste Qualitäten stand und wie jetzt solche Leute echt die ganze Welt auf den Kopf stellen mit ihrer Obsession für Qualität. Also bei Mr. Toy muss man schon echt sagen, das ist natürlich Passion, aber es ist auch, wenn man so richtig passioniert ist, dann ist es immer schon auch fast eine Obsession. Ne? Da werden keine Mühen gescheut, um so eine Qualität zu erreichen. Und seine Geschichte ist ja auch so, er hat früher gar nichts mit Kaffee zu tun gehabt, dann hat er mit Schrottkaffee gearbeitet. Und bei ihm gab es, das erzählt er, so einen Schlüsselmoment, wo er gesehen hat, dass die Vögel vorbeikamen und nur die reifen Kirschen angepickt haben, nur die reifen Kirschen gegessen haben. Und da hat er so gesagt, wie kann es sein, dass wir Menschen uns die verschimmelten, ekelhaften Bohnen einverleiben und selbst die Vögel können besser auswählen als wir. Und seitdem ist er halt so, dass man sagt, auf jeder Stufe des Prozesses selektiert man den Ausschuss aus. Dieser Kaffee wird auch getrunken werden, ne? Der ausgelesene. Halt in billigeren Kaffeesegmenten, das ist gut, das ist nachhaltig, es gibt dafür einen Markt. Aber wenn man einfach mit so jemandem wie Mr. Toll zusammenarbeitet, ist einfach nur inspirierend, wirklich. Und da Jahr für Jahr solche Qualitäten geliefert zu bekommen, das ist unglaublich. Und es ist auch so, wir verlangen ja auch keinen Doppelgrain Pro zum Beispiel. Das macht er von sich, das ist sein Anspruch an Kaffee.
Ja, Doppelgrain Pro, vielleicht kurz als Erklärung, auch faszinierend. Es ist in jedem guten Kaffee, sage ich, oder jeder gute Rohkaffee ist nochmal verpackt. Also einmal diesen äußeren Sack, den man so kennt. Den Jute-Sack, genau richtig. Und innen drin nochmal ein Grain Pro Sack. Also bei jedem Kaffee, den wir bekommen, ist es so. Aber bei dem Kaffee von Mr. Toy ist ein doppelter Sack drin. Das heißt, der eine ist wirklich zum Zumachen. Den muss man nicht mal zuknoten. Den kann man schön über so ein Klickverfahren sozusagen zumachen. Und dann ist nochmal einer drüber. Also die Qualität beim Aufmalen vom Sack, wenn der ganz frisch ist, da ist keine Luft drin.
Also ich habe dazu eine Anekdote. So cool. Ich habe dazu eine Anekdote, ne? Jetzt könnte man sagen, uns geht's um Nachhaltigkeit im Kaffee. Jetzt halt sind nur zwei Plastiksäcke drin. Es erzeugt übermäßigen Müll. Und es stimmt. Aber ich hatte jetzt letztes Jahr den Fall, wo sich alle die Mühen gelohnt haben, ne? Also dieses Lager, wo wir unseren Kaffee lagern lassen in Hamburg, da kam es zum Schaden. Das Dach ist eingestürzt, hat drauf geregnet. Es gab ein feuchtes Umfeld. Es war Kaffee von uns betroffen. Und ich war dann nach Wochen selber, durfte ich dann irgendwann in das Lager, wo man das überhaupt wieder betreten durfte, nachdem dort Lebensgefahr dann weg war. Und ich habe die verschiedene Säcke von verschiedenen von unseren Partnern und Partnerinnen gesehen. Und die sahen nicht gut aus, ne? Da war dann der Jute-Sack außen schon verschimmelt und so fleckig. Und auch die Säcke von Mr. Toy, die sind außen schon, ich habe da angefasst, die haben sich schon aufgelöst, ne? Einfach wochenlang Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen. Und einfach die Erfahrung, wenn man dann den Jute zur Seite kratzt und man sieht schon, es ist kompakt, ne? Da ist keine Luft rangekommen. Wenn keine Luft rankommt, ist auch kein Wasser angekommen. Und wenn man das Schimmelige riecht und den Sack und das sieht, und dann macht man auf und sieht, der Kaffee ist intakt. Ein wundervolles Gefühl. Und dann habe ich dann auch dem Mr. Toy geschrieben, gesagt, hey, vielen Dank, Mr. Toy. Seit 5 Jahren bestehst du da drauf, von dir aus Doppelgrain Pro zu machen. Und jetzt hatten wir den Fall, wo wir halt irgendwie 800 Kilo Kaffee dadurch bewahren konnten vor der kompletten Zerstörung, ne?
Brutal, also das auch die Geschichte mit dem Lagerschaden hatten wir damals ja auch gesprochen, und das finde ich echt faszinierend. Da zeigt sich einfach nochmal so ein bisschen dieses, auch die Liebe zum Detail wahrscheinlich auch, und finde ich echt total cool, wie der das macht. Und ich, wie gesagt, bin jedes Mal beim Röschen aufs Neue begeistert, keine Ahnung, oder wenn ich einen neuen Sack aufmache, die jetzt übrigens ja auch noch 30 Kilo sind, sensationell, auch eine ganz tolle Änderung, weil man die dann auch mal schön alleine tragen kann. Aber
übrigens auch was der Mr. Toy dieses Jahr gemacht hat, ohne uns zu fragen. Wir haben eigentlich gesagt, lass 60 Kilo machen, wir sparen irgendwie so ein bisschen Trouble und auch Verpackungsmaterial. Hat er einfach ignoriert und uns trotzdem 30 Kilo Säcke geschickt.
Also auch einfach total coole Entscheidung, muss ich sagen, weil das hilft einem wirklich, wenn man hier auch manchmal alleine arbeitet, ja. Und dann kommt kommt einfach eine Palette an, dann ist es halt, dann kann man das auch einfach mal alleine machen. Hat man ein schönes Workout, das ist ganz cool, aber man muss sich nicht seinen Rücken kaputt machen. Ja. Also wirklich coole Änderung. Du hattest ein Thema noch angesprochen, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Hattest du ja gerade mit den Säcken auch, finde ich, gut erklärt, weil ich meine, wenn du den Kaffee hättest wegschmeißen müssen, dann wäre das ja absolut nicht nachhaltig. Und da bin ich auch der Meinung, lieber 2 Säcke, die den Kaffee nochmal besser schützen, wahrscheinlich dann doch nachhaltiger am Ende sozusagen. Aber generell das Thema Nachhaltigkeit ist ja beim Kaffee ja auch ein großes Thema. Vielleicht da meine Frage, wie siehst du generell in dem Bereich beziehungsweise generell im Kaffeeanbau die Zukunft, oder was sind vor allem die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren kommen oder die es auch jetzt schon gibt, gerade mal mit Stichwort Klimawandel?
Also Nachhaltigkeit ist im Kaffee viel diskutiert. Es gab viel Pionierarbeit in der Kaffeeindustrie, ne? Also das Fairtrade-Siegel ist mehr oder weniger geboren im Kaffee, das Organic-Siegel auch. Kaffee ist ein super emotionalisiertes Produkt. Also ich glaube, kaum eine Rösterei der Welt kommt darum, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch Nachhaltigkeitskommunikation auseinanderzusetzen. Gleichzeitig würde ich Kaffee halt einsortieren in so eine Palette an Produkten, die ganz klar und eindeutig geboren sind aus einer kolonialen Weltordnung in den letzten 500 Jahren. Ist ja genauso bei Schokolade, Zucker, Bananen. Es gibt einfach sehr viele Produkte, die im Zug von einer europäischen Weltinvasion irgendwann produziert werden mussten für europäische Konsummärkte. So würde ich das mal sagen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Ne, letzte 500 Jahre moderne Geschichte sind sehr viel damit verknüpft, dass Europa in andere Länder rein ist und dort unterjocht hat. Im Kaffee setzt man sich jetzt richtig damit auseinander mit Nachhaltigkeit. Das ist zum Beispiel in der Schwerindustrie, in der Stahlindustrie, in der Chemieindustrie nicht so. Und die sind auch total involviert auf ganz kritische Art und Weise mit Ländern in den Tropen. Ne? So in Peru, im Kongo auch, da sieht man das natürlich. Da wird Kupfer abgebaut, Zink, Zinn, Gold. Und das richtet riesige Verwüstungen an in der Umwelt. Im Kongo Koltan, ne? Seltene Erden. Das sind auch Sachen, die bei uns hier sowohl konsumiert werden, als auch Grundpfeiler unserer Industrie sind. Das heißt, wir sind da schon irgendwo mit unserer Welt und mit unserer Ordnung gerade in einer Situation, die eigentlich so mindestens große Fragen aufwirft, wenn nicht sogar von Natur aus nicht nachhaltig sein kann. Jetzt ist es bei Kaffee so, also ich auch, ne, ich weiß nicht, meine Klamotten, ich habe auch ein Handy, ich kann nicht mich unangreifbar machen. Auch mein Lebensstil wird nicht 100% nachhaltig sein. Ne? Aber bei Kaffee ist jetzt sowas, da redet man gern drüber, das zeigt man gerne, das diskutiert man. Ja, und es ist wichtig. Es ist wichtig, ich bin jetzt in meinem Beruf damit eigentlich jeden Tag konfrontiert, ne, was Nachhaltigkeit bedeutet. Jetzt gibt es natürlich gesetzliche Anforderungen, das ist so das Mindeste. Wenn man das nicht einhält, dann kommt man nicht ran an den Kaffee. Das heißt so Ursprungszertifikate, Zurückverfolgbarkeit. Jetzt ist EUDR gerade das zweite Mal verschoben worden, wo man dann wirklich jeden einzelnen Farmer, jede einzelne Farmerin zurückverfolgen kann. Wurde da auf dem Grundstück Wald gerodet? Kinderarbeit darf nicht stattfinden im Kaffee. Es müssen Gesetze eingehalten werden. Und man kommt ganz schnell dahin, dass es so eine gewisse Doppelmoral gibt, weil wir eigentlich mit Gesetzen und Standards um uns werfen, die in unserem Umfeld hier in Deutschland ganz sicher gelten sollten und Standard sein sollten, aber gerade wenn man jetzt so in extremen Ländern arbeitet, wie zum Beispiel Demokratische Republik Kongo, in vielen afrikanischen Ländern, auch in Peru, kommt man schnell an den Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht diese Regeln, die wir uns in Europa ausdenken, vielleicht funktionieren die hier nicht, vielleicht sollten wir, naja. Das ist auf jeden Fall eine riesige Frage, ne? Zum Beispiel im Kongo, jetzt auf der Ijwi-Insel oder in dem ganzen Kibu-Gebiet, da ist Bürgerkrieg, da gibt's wirklich Kindersoldaten. Ne? Da kommen Leute ins Dorf und sagen, ihr habt alle Hunger, euch geht's schlecht, kommt mit zu uns, werdet Teil der Revolution, dann geht's uns besser. Und dann kriegen dort Kinder Waffen in die Hand und ziehen dann dort raubend und mordend rum mit dem Glaube an die Revolution. Und wenn ich mit diesen Kindern vielleicht sogar gezielt arbeite, wenn man vielleicht sogar ganz gezielt Teenagern anbietet, im Kaffee zu arbeiten und dort eine Karriere anzustreben, kann das eine Opportunität bieten zu Kindersoldaten. Aber wenn ich jetzt als Europäer oder Europäerin sage, für mich ist Kinderarbeit ein non-negotiable, dann muss ich dort leider die Scheuklappen aufsetzen und sagen, mit euch arbeite ich gar nicht. Was im Zweifelsfall dazu führen kann, dass deshalb, weil die Option Kaffee wegfällt, die Kinder zu Kindersoldaten werden. Das natürlich, also ich finde es total spannend, weil man da echt gesetzliche Anforderungen bei uns in Europa zum Teil angreifen muss. Und da habe ich gar keine Macht, ich muss die erfüllen. Aber ich finde es sehr aufregend an unserem Beruf, dass wir sowas auf den Prüfstand stellen können, einfach weil wir dort sind, weil wir dort arbeiten. Ja, und meine Meinung nach ist, dass Nachhaltigkeit, ich stelle es mir vor, als was sehr Menschliches und als was Globales. Das heißt, ich versuche eigentlich Nachhaltigkeit eher durch den Kaffee an sich zu erreichen, indem wir zur Schau stellen und zeigen, ja, Transparenz ist ein Minimum, aber wir zeigen auch, wir können euch Transparenz nur so weit geben, wie es möglich ist. Also wir zeigen zum einen, wir wollen, wir können, wir machen so viel wir können, aber für mich ist Nachhaltigkeit auch zu zeigen, wo diese Regeln nicht funktionieren. Ne, wie zum Beispiel jetzt mit euch mich mal über Kinderarbeit und Kindersoldaten im Kongo zu unterhalten. Also die unangenehmen Fragen sind für mich eigentlich das Spannendste. Und für mich gibt es in Nachhaltigkeit keine Antworten, sondern es ist eine Diskussionsgrundlage. so was Transversales. Da gibt es jetzt keine Antwort und keine Excel-Liste, die ich ausfülle, dann habe ich Nachhaltigkeit, sondern das muss jeden Tag neu diskutiert werden und es ist eine sehr lange Reise. Die letzten 500 Jahre gingen sehr in Richtung Nicht-Nachhaltigkeit. Also sowohl globale Weltordnungen, vielleicht rassistische Verbrechen, koloniale Systeme, als auch Industrie an sich.
Ja. Ja, Wahnsinn, Lukas, was du zu erzählen hast. Vor allem, ja, tiefgründige Infos, wo da schon, also Yannick und ich, wir sitzen beide da und hören zu, gespannt. Auch die Franzi im Hintergrund, wo ja ein bisschen Social Media nebenher macht, aber hauptsächlich hört sie gespannt zu. Genau, was ich noch spannend finde, beziehungsweise was wir halt auch oft die Frage kriegen, Thema Fairtrade zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel auf die Siegel, Bio-Siegel, Fairtrade-Siegel mal zu sprechen kommen. Also wenn jetzt wirklich jemand sagt, also oft ist es auch wirklich, das merken wir auch wirklich, wenn wir mit den Leuten sprechen, oft ist es auch wirklich Unwissenheit. Also wenn jetzt wirklich beispielsweise ein Kunde sagt, hey, ich will wirklich was Gutes tun, ich will vielleicht auch die Farmer im Ursprung unterstützen, auf was sollte man achten, vielleicht im ersten Step? Und im zweiten Step, wie stehst du jetzt zu den Fairtrade- und Bio-Siegeln?
Also zum einen ne, die Unwissenheit von Verbrauchern und Verbraucherinnen, die würde ich jetzt nicht unbedingt kritisieren, weil, wie gesagt, bei Kaffee kenne ich mich jetzt aus, ist halt mein Beruf. Wenn ich jetzt zum Beispiel über meine Schuhe rede, da bin ich dann vielleicht unerfahren und da kommt vielleicht dann die Person, die in der Schuhindustrie arbeitet und sagt, boah, das ist gar nicht nachhaltig, was du dort hast und glaub nicht das, was die Leute dir erzählen. Das heißt, es ist einfach, wir sind in so einer komplexen Welt, wo alles so schwierig ist und wo wir mit so viel Information konfrontiert sind und so viel Problemen, nicht so einfach. Dann zu den Siegeln. Also man kennt die als Voluntary Sustainability Standards, freiwillige Nachhaltigkeitsstandards. Die übersteigen das Gesetzliche, die untersteigen pure Compliance. Und sowohl ich auf der Einkaufsseite oder ihr auf der Röstereiseite oder auch die Produzierenden auf der Produktionsseite können sich das frei überlegen, ob sie daran teilnehmen an so einem Programm oder nicht. Und dadurch wird es einfach was stark Wirtschaftliches. Dem muss man sich einfach bewusst sein. Das ist für alle Beteiligten eine wirtschaftliche Entscheidung. Also, und da, glaube ich, entkoppelt sich das so ein bisschen die Konsumentenwahrnehmung und die tatsächliche Bedeutung in der Industrie. Die Konsumierenden denken im Regal, das ist nachhaltig, weil Fairtrade draufsteht und das nicht, weil Fairtrade nicht draufsteht, ist eine falsche Schlussfolgerung. Eigentlich haben nur Akteure entlang der Lieferkette Entscheidungen getroffen, so eine Qualitätsdimension dem hinzuzufügen, dem Produkt. Und Fairtrade ist schon für meine Begriffe fast ein bisschen überreif. Ne? Das gibt es schon sehr lange. Es ist ein riesiges Wort, gerechter Handel. Das ist, also das stellt sich selber eine riesige Herausforderung, das Wort gerechter Handel. Und es gibt schon aus der wissenschaftlichen Welt für meine Begriffe überwältigende Evidenz, dass das dieses Versprechen nicht einlöst. Also einfach die Prämien zu gering, die Kosten zu hoch, bevorteilt die, die eh schon stark sind. Tendenziell werden schlechte Qualitäten nach Fairtrade reingeschoben. Da gibt es so eine ganze Reihe an echt starker Evidenz, die zeigt, finde ich, dass das nicht wirklich die Lösung ist. Es ist keine Silver Bullet, keine Lösung. Aber trotzdem, ne, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die produzierenden Gemeinschaft in der Zentralafrikanischen Republik angucke, ne, für die hilft es natürlich. Also für die hilft es, in Fairtrade reinzukommen, man erschließt neue Märkte, es gibt schon nochmal Zugang zu anderen Programmen, zu Projekten. Es kann helfen. Aber Evidenz ist, es wird nicht helfen, vor allem nicht in dem Ausmaß, wie man es sich vorstellt und erhofft. Ne? Es ist auch so, wir lassen uns Zertifizierung, dadurch, dass es etwas Freiwilliges ist, ist es was Privatwirtschaftliches. Da stehen dahinter Zertifizierungsunternehmen, die auch eine Gewinnabsicht haben. Die müssen sie ja haben, sonst sind sie ja selber nicht nachhaltig. Und dadurch ist es natürlich auch, die wollen ihren Einfluss vergrößern. Fairtrade wird vor allen Dingen gesteuert durch Entscheidungen und durch Einfluss aus den Konsumländern. Deswegen Fairtrade Also wir selber haben keinen Fairtrade. Wir sind auch im Spezialitätencafé, wo wir ohnehin Preise verhandeln, die über Fairtrade liegt. Auch Fairtrade jetzt in Preisen, wo die Börse bei 4 Dollar pro Pfund liegt, wo die also historisch hoch und historisch teuer ist, da ist es auch für Fairtrade ganz schwer, weil Leute wollen Fairtrade-Kaffee kaufen, aber billig. Niemand will richtig Geld auf den Tisch legen für Fairtrade. Und das macht eigentlich schon klar, dass es so gerecht nicht sein kann. Wenn der billigste Kaffee im Supermarkt Fairtrade ist, dann kann man selber die Rechnung aufmachen. Genau, wir selber importieren auch Organic-zertifizierten Kaffee. Das ist einfach für uns ein super wichtiges Marktsegment. Peru ist da sehr stark bei Organic-Kaffee. Deutschland ist auch sehr stark bei Organic-Kaffee. Das heißt, auch viele Röstereien haben da Politik, dass nur Organic verarbeitet wird. Also es ist eher eine unternehmerische Entscheidung. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, ich würde am liebsten nur Projekte machen, wo man noch mehr Freiheit hat und noch mehr Neuartigkeit vorstellen kann, noch mehr innovieren kann. Aber Nachhaltigkeit ist einfach, also ich sehe schon Kaffee fast wie dass man am nachhaltigsten sein kann, wenn man Kaffee schon fast als Kunst oder als Expression von Menschheit versteht. Also wir importieren jetzt aus dem Westkongo Petit Quilou und den ursprünglichsten aller Cornilones. Und mit dem Kaffee kann ich Geschichten erzählen. Da brauche ich kein Zertifikat, da brauche ich keine Preistransparenz, weil die Symbolik allein von dem Kaffee schon so eine riesige Geschichte erzählt, dass man das ganze globale hinter Kaffee ganz neu hinterfragen kann und da so richtig lernen kann dabei.
Okay, spannende Einblicke auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt was wir halt tatsächlich sehr oft auch bekommen, so Fragen. Wir zum Beispiel sind ja auch nicht biozertifiziert als Rösterei, macht aktuell, weil wir halt einfach unterschiedliche Kaffees haben. Manche sind bio- oder organic zertifiziert, manche halt nicht. Und ich glaube, aktuell in dem Setup macht es so erstmal keinen Sinn. Und aber wir kriegen halt trotzdem oft die Frage, hey, habt ihr auch Bio-Kaffee? Und klar, wir können dann die Geschichte erzählen und sagen, ja, also aus Peru, den Kaffee, den wir dort haben, der Kuntu, das ist ein Organic-zertifizierter Kaffee. Wir sind halt als Rösterei nicht zertifiziert, also du kriegst dieses Zertifikat nicht auf unserem Label sozusagen, aber das können wir zumindest erzählen und sagen. Aber wir kriegen halt da die Frage, oder auch, hey, Fairtrade, ist euer Kaffee Fairtrade? Das ist so die klassische Frage. Mhm. Ja, okay, wie antwortet man da jetzt? Das ist natürlich erstmal schwierig, ne? Ja. Und klar, viele kennen natürlich das Siegel und ich glaube, das ist natürlich auf der einen Seite auch erstmal irgendwo auch gut, dass es was gibt, dass sozusagen auch der, das Bewusstsein natürlich auch oft da ist, aber es ist halt, wie du es jetzt, glaube ich, richtig gut erklärt hast, nicht ganz so einfach oder vor allem nicht schwarz oder weiß. Und ich glaube, das ist in der Diskussion so mega spannend, da auch, sage ich mal, dann gemeinsam in die Diskussion zu gehen. Und gerade sowas wie heute finde ich natürlich da auch total spannend, weil wir dann auch mal darauf verweisen können, so guck mal hier, hört euch das mal an, was der Lukas von Kumpa eben auch dazu zu sagen hat, eben mit der Erfahrung, die ihr da entsprechend jetzt auch schon gesammelt habt. Jetzt bin ich gerade am Legen, Fabi, du guckst mich gerade so an, du willst, glaube
ich,
was sagen.
Ja, ich will nochmal was einwerfen. Und zwar, wenn jetzt wirklich jemand sagt, weil es ist ja immer auch ein Thema, man muss ein bisschen einen Einblick haben, so wie du jetzt gerade gesagt hast, von Sneakers hast du jetzt nicht so den Einblick, du weißt jetzt halt beim Kaffee. Aber wenn jetzt wirklich jemand sagt, hey, mir ist es wichtig, dass ich hier was Gutes tue, dass ich auch die Menschen im Anbau unterstütze, was kann man da machen? Ich weiß nicht, hast du da noch irgendeinen Tipp? Klar, bei einer Rösterei kaufen ist vielleicht grundsätzlich vielleicht auch nicht, ja, schon besser tendenziell, aber ich weiß nicht, hast du da noch irgendwas, wo du sagst, wenn man darauf als Verbraucher zum Beispiel achtet, dann macht man schon viel richtig?
Also zum einen ist es toll, wenn man als Verbraucher oder Verbraucherin lokal oder bei Röstereien einkauft, denen man Glauben schenkt, wo man eine Beziehung hat, die vielleicht nicht so weit weg liegen. Das ist aber jetzt nicht nachhaltig für die Produzierenden in erster Linie, sondern das ist einfach toll nach der ökonomischen Gravität. Ne? Dann gebe ich mein Geld ja dem Nachbar oder der Nachbarin. Wenn man jetzt zum Beispiel hier bei euch einkauft und hier wohnt, dann bleibt das so schön in der Community. Und dann hat man auch bessere Möglichkeiten, da am Ball zu bleiben. Zum anderen natürlich die Auswahl, wie viel legt eine Rösterei Preis? Also wie gut kommuniziert, wie viel kommuniziert und wie genau passt es zu meinen Ansprüchen an Informationen und an Transparenz. Weil das Nächste ist dann, wenn ich sage, mir ist Nachhaltigkeit super duper wichtig, aber ich habe nur 0,5 Sekunden Zeit am Aldi-Regal für Kaffee, dann muss ich halt fragen, ist es mir denn wirklich so wichtig? Ne? Weil wenn ich jetzt wieder zu meinen Sneakers komme, wenn ich sage, bei Sneakers ist es mir super duper wichtig, dass die nachhaltig sind, dann muss ich halt wissen, dass ich mich damit mal 2-3 Stunden auseinandersetzen muss und dass ich wahrscheinlich 150 Euro mehr in die Hand nehmen muss. Und solche Entscheidungen, die muss ich dann halt konsistent treffen, ne? Auch beim Kaffeeeinkauf. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil halt Kaffee anscheinend ein Grundbedürfnis ist, ne? So, es ist überall Kaffee. Deswegen ist es scheinbar selbstverständlich. Und das muss man sich halt erstmal wieder vor Augen führen, dass es eigentlich wirklich nicht selbstverständlich ist. Ich möchte aber noch ganz kurz hinzufügen, deswegen ist es so toll und so wichtig, dass es solche Röstereien gibt, wie ihr auch eine seid, die halt sich sowas zur Aufgabe machen, ne? Also besseren Kaffee zu machen im Sinne von Qualität, aber auch im Sinne von der Qualität der Beziehungen, der Qualität der Transparenz. Und das sehen wir ja echt überall auf der Welt und auch in Deutschland, in Europa, dass selbst jetzt auch in hochpreisigen Zeiten die Passion dafür nicht nachlässt und dass da die Röstereien dem nachgehen und dass auch die Konsumierenden echt weiter daran festhalten, tollen Kaffee aus tollen Quellen zu trinken. Ne? Das heißt, ich habe da schon verhaltenen Optimismus, dass das weiter so geht.
Okay, super. Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt noch ein Thema aufmachen, aber ich glaube, wir haben ja auch schon gesprochen, dass wir einfach so ein Podcast-Format immer mal wieder machen müssen. Mit Paul habe ich ja auch schon gesprochen. Ich glaube, der hat dann auch noch mal viel zu Vietnam zu erzählen. Und ich glaube, für heute würde ich mal behaupten, dass wir viele Themen durch haben, oder?
Ich würde gerne noch ein Thema besprechen, was mir ganz wichtig ist, dass wir das noch kurz thematisieren. Und zwar das Thema Zukunft vom Kaffee, vom Kaffeeanbau. Du hast hin und wieder schon mal angesprochen, die Entwicklung, oder wir wissen, dass du ja ein großer Canephora-Freund bist. Und ich erinnere mich noch, du warst ja schon im einen oder anderen Podcast zu Gast und hast auch schon immer so ein bisschen von den Problemen vom Arabica-Anbau erzählt, mehr oder weniger, die insbesondere auch zukünftig auf uns zukommen werden. Vielleicht kannst du da mal noch deine Einschätzung geben, wie du denkst, dass sich das die nächsten, ja, vielleicht auch 10, 15, 20 Jahre entwickelt und warum Canephora vielleicht irgendwann wichtiger wird, als heute viele denken. Und was mich auch noch interessiert, ist das Thema Liberica, weil ich habe vor ein paar Monaten war das so ein Bericht irgendwo angeschaut, da ging es auch ums Thema Liberica und dass das vielleicht so der Kaffee unserer Zukunft werden könnte. Da würde mich auch noch deine Meinung dazu interessieren.
Super. Nee, ist auch mein Lieblingsthema.
Deswegen sage ich es.
Nee, also Zukunft des Kaffees, wir haben da eine ziemlich klare Vision. Die brauchen wir ja auch, weil wir darauf wetten. Ne? Daran richten wir ja auch unsere Strategie und unsere Operationen dran aus. Und unsere Vision ist ganz klar, Klimawandel ist schon da, wird noch viel, viel schlimmer und Kaffee wird sich ziemlich ändern. Das ist das, woran wir glauben. Also es wird nicht so weitergehen, wie es bis jetzt ist. Und wenn wir da in die Forschung gucken, ne, da gibt es schon Stimmen, die sagen, bis 2050 kann 50% der Anbaufläche für Arabica verschwinden. Es kann sein, dass in ein paar Jahrzehnten wilde Arabica ausstirbt. Die genetische Basis von Arabica ist ziemlich eng und wir nutzen jetzt als Menschen schon fast alles davon. Die genetische Basis von Canephora ist super weit und wir benutzen nur einen kleinen Bruchteil davon. Und dann, wie du sagst, gibt es ja noch Liberica, De Wevre, es gibt über 130 Coffea-Spezies. Und nur Arabica kommt aus den Bergen. Das heißt, meine Vision ist ganz klar, wir müssen, wenn wir nach vorne schauen in die Zukunft von Kaffee, nicht nach oben schauen und in die Berge und denken, ach Gottchen, und jetzt gehen die ganzen Geishas verloren und wir können jetzt nicht mehr den Arabica dort oben anbauen, sondern wir müssen nach unten schauen und können uns so richtig freuen und können sagen, wow, es gibt noch so viel zu entdecken im Kaffee. Es gibt Coffea-Spezies, es gibt nicht nur Canephora mit einer riesigen Diversität, es gibt noch Liberica, De Wevre, es gibt Racemosa, es gibt Stenophylla, Eugenioides, es gibt noch einen Luxus an Diversität, den kaum jemand weiß. Und Und wenn wir dann so richtig ins Jubeln geraten und uns freuen, dann können wir uns überlegen, wow, okay, warte mal, genau dort, wo diese ganzen Kaffeesorten wachsen, sind ganz schreckliche Sachen passiert in den letzten paar hundert Jahren. Also genau Zentralafrika, Westafrika, Indien, das ist das, wo wilder Kaffee noch wächst und wo eigentlich der Schlüssel für die Zukunft von Kaffee liegt. Und genau dort sind wir konfrontiert, ne, mit dem Erbe von Kolonialverbrechen und von rassistischen Verbrechen. Deswegen finde ich es total cool, dass jetzt die Kaffeeindustrie, die ja aus sowas geboren wurde, die muss jetzt sich konfrontieren mit den Communities, die in den tieferen Höhenlagen leben, Zentralafrika, Westafrika, auch Ostafrika, ne, die Inseln im Indischen Ozean, dort gibt es auch eine riesige Coffea-Diversität, in Indien gibt es auch ein paar, muss man jetzt sagen, die Kaffeeindustrie, damit sie den Schlüssel bekommt für die Zukunft, muss sie jetzt auch echt, also wirklich jetzt, Kolonialität angehen und das aufarbeiten und da das wieder ausbalancieren, dieses Missverhältnis, was durch Kolonialisierung geschaffen wurde. Und darauf spekulieren wir, dass wir das schaffen, dass die Macht zunimmt von Communities in Zentral- und Westafrika. Wir glauben, dass dort jetzt ganz viele kaffeeproduzierende Regionen kommen mit viel Power. Wir glauben auch, dass in Südostasien, auch in Süd- und Mittelamerika Communities ermächtigt werden, die in tieferen Höhenlagen liegen und dass dadurch quasi die Menschheit aufarbeiten kann, ihre eigene Geschichte.
Cool. Yannick, hast du noch was?
Nee, genau. Also ich wollte mich tatsächlich, also ja, krass, die Einblicke auf jeden Fall. Erstmal schön, das alles nochmal von dir so auch gehört zu haben. Also ich glaube tatsächlich, dass wir mit euch noch mindestens ein oder zwei oder drei Podcasts machen können, um einfach so viele Einblicke da auch zu sammeln. Bin immer wieder gespannt, wie das ist, wenn man sich davor hier Fragen überlegt und am Ende geht es nochmal teilweise in andere Richtungen, aber genau das macht es auch irgendwo aus und hat mir mega viel Spaß gemacht bis dahin. Aber ich glaube, Fabi, du hast noch zwei, drei schnelle Fragen an Lukas zum Ende.
Schnelle jetzt, okay. Jetzt mache ich wirklich schnell.
Ganz schnell am Ende. Am Ende vom Interview kommt bei uns keiner weg ohne zwei, drei schnelle Fragen. Mhm. Aber davor habe ich noch eine und zwar, was ist denn dein Lieblingskaffee, Lukas? Jetzt musst du irgendeinen aus den vielen, vielen auswählen. Gibt's da was? Oder tust du dir da schwer einen aus?
Ja. Wir importieren jetzt gerade aus der Demokratischen Republik Kongo die Luki Canefora-Linie, wo ich im Juli war. Und das ist für mich der absolute Kaffee, weil der schmeckt super lecker, der ist super aufregend, aber die Geschichte dahinter ist so gewaltig. Ich müsste jetzt nochmal eine halbe Stunde Podcast machen über diesen Kaffee, aber das ist mein Lieblingskaffee. Und der hat meinen Namen getragen, bevor ich geboren war. Ne? So, bevor ich als Luki da war, gab es diesen Luki-Kaffee schon.
Okay. Cool. Gut, dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen am Ende. Kuhmilch oder Hafermilch?
Kuhmilch.
Okay. Espresso oder Filterkaffee?
Filterkaffee.
V60 oder Aeropress?
Aeropress.
Okay, das habe ich mir schon gedacht. Okay, cool. Ich glaube, dann haben wir Wahnsinnseinblicke bekommen. Vielen, vielen Dank, Lukas. Wirklich, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass das wahrscheinlich eine der inspirierendsten Folgen war. Und ich bin mega gespannt, oder ich glaube, da kann ich für uns sprechen. Wir sind mega gespannt, wie ihr die Folge findet. Schreibt uns da auf jeden Fall und schreibt gern auch nochmal, ob wir vielleicht irgendwann mal mit dem Lukas nochmal eine Folge aufnehmen sollen. Und genau, Yannick, hast du noch?
Ich kann mich dem tatsächlich nur anschließen. Auch nochmal vielen Dank, Lukas, an deine Zeit oder für deine Zeit. Du bist extra zu uns hergekommen jetzt heute, obwohl du morgen in Urlaub fliegst oder am Sonntag, glaube ich.
Übermorgen nicht Urlaub, zum Arbeiten.
Ja, natürlich zum Arbeiten. Natürlich, logisch. Und aber dass du einfach noch zwei Tage davor hier uns besuchst, obwohl es dann, ich glaube, 4 Monate erstmal auf Reise nach Kolumbien, Peru etc. geht. Einfach super, dass du dir die Zeit genommen hast. Dafür nochmal Dankeschön und ansonsten wäre es das von meiner Seite auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank auch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch dafür interessiert und dass ihr da angefragt habt. Und vielen Dank auch für die mehrjährige Partnerschaft jetzt schon. Ich hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre uns zusammen entwickeln können.
Definitiv werden wir.
Vielen, vielen Dank, Lukas. Und man sieht sich.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.